Einen schönen guten Tag. Ich freue mich wieder auf eine neue Zenit-Folge kurz vor Jahresende. Und ja, es geht auch wieder mal, was heißt wieder mal, das ist jetzt eigentlich die zweite Folge zum Libanon. Und wer mich kennt, der weiß, über den Libanon spreche ich sehr gerne und sehr oft. Und es gibt nie zu viel Zeit, die man mit oder über den Libanon verbringen kann und sprechen kann. Und das mache ich heute mit einer sehr spannenden Frau, und zwar Claire Beermann. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, Aline.
Kurz zu dir, Claire. Du bist, das ist jetzt so ein richtiges Runterrattern hier wie bei Wikipedia, aber das, um dich einfach mal kurz vorzustellen, wer du bist 1994 in Hamburg geboren. Hast Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft in Berlin und New York studiert und du arbeitest, oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr, frei für Medien wie Vogue und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, bevor du 2016 zum Zeitmagazin kamst. Stimmt das soweit?
Alles korrekt.
Sehr gut. Und betreibst du eigentlich auch noch deinen Blog, C'est Clairette, nebenbei? Oder?
Ich zahle noch für eine Domain, aber ich mache das eher, um das wie so ein Archiv noch zu behalten. Ich habe keine Zeit mehr, da was zu schreiben. Man verwendet dann doch seine ganze kreative Energie für seinen Tagesjob, in meinem Fall beim Zeitmagazin.
Ja, du bist ja auch wirklich viel unterwegs. Ich sehe das immer bei Instagram, wo du dich rumtreibst. Jetzt kommst du gerade aus New York, meintest du gerade, als wir gesprochen haben?
Genau, ja, ich bin natürlich viel, ich leite ja die Stilabteilung beim Zeitmagazin, habe dadurch das Glück, dass ich viel in schöne Städte reisen kann, wie Paris und Mailand und so, aber da ist man natürlich auch den ganzen Tag am Rumrennen, ja. Also ich bin viel unterwegs, aber es ist ein sehr schöner Teil meines Jobs.
Ja. Ich will mal direkt mit einem Zitat von dir starten, was ich in einem Artikel im Zeitmagazin gelesen habe, auf dem wir auch noch zu sprechen kommen. Und da schreibst du, jedes Mal, wenn das Flugzeug in Beirut abhebt und sich in einer eleganten Kurve von der libanesischen Küste entfernt, frage ich mich, wie es dem Land wohl gehen wird, wenn ich es wiedersehe. Es ist, als ließe ich eine gebrechliche Verwandte zurück, deren Zustand sich jederzeit dramatisch verschlechtern könnte. Vielleicht denke ich dann, wäre es besser, wenn ich ganz dort geblieben wäre. Würdest du gern dort leben?
Ja und nein. Also ich glaube, man muss natürlich auch vorsichtig sein mit solchen Sehnsüchten nach einem Land, dem es ja wirklich schlecht geht. Und ich kriege das ja auch mit. Ich habe ja viel Verwandte dort. Mein Onkel lebt dort, diverse Tanten, Cousinen, Großtanten. Und man bekommt natürlich mit, wie sehr die unter der krassen Währungskrise leiden, wie sehr sie gelitten haben und traumatisiert sind durch diese Explosion. Überhaupt sind ja die letzten 20 Jahre oder die letzten, ja, mehr oder weniger 400 Jahre im Libanon irgendwie instabil gewesen. Und da sagt sich das natürlich so schnell so, wenn man nur als Urlauberin im Libanon war, wie ich. Ich habe ja nie da lange gelebt und ich kenne irgendwie so diesen Urlaubs-Libanon, aber ich weiß natürlich nicht, was es wirklich heißt, jeden Tag diese Stromausfälle und die permanente Unsicherheit mitzumachen und dreckiges Wasser und eigentlich funktioniert nichts, aber gleichzeitig habe ich ein unglaubliches Heimatgefühl dort. Ich komme hin und habe das Gefühl, ich bin nie woanders gewesen und ich habe das Gefühl, ich komme nach Hause und ich habe eine Sehnsucht, seitdem ich klein bin, nach diesem Land. Und habe deshalb schon das Gefühl, dass ich eigentlich dort gern mal länger leben würde, um das sozusagen auszuleben und auch um dahinter zu kommen, was es eigentlich wirklich ausmacht, diese Sehnsucht, ob das dann sozusagen den Alltagstest übersteht oder nicht. Aber ja, ich habe eine große Liebe zu diesem Land, weil es eine unglaubliche Wärme für mich hat, die mich sehr, also es ist wirklich ein Zuhausegefühl für mich hat.
Ja, da hatte ich auch mich wiedergefunden, als ich das gelesen habe und auch deinen Instagram-Account, wo ich auch gemerkt habe, okay, wir haben da schon einige Gemeinsamkeiten, weil um kurz zu erklären, ich weiß nicht mehr, eine Freundin von mir hatte mir gesagt, ich solle dich doch mal interviewen oder mit dir ein Gespräch führen, weil du ja auch eben du bist ja Viertel-Libanesin sozusagen. Und das fand ich total spannend, weil sie eben auch wusste, ich weiß nicht mehr über welche Ecken, dass du eben da auch viel bist oder eben auch in den Sommerferien. Also ich glaube, da haben wir viele Gemeinsamkeiten, gerade dieses Urlaubsfeeling im Libanon, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr bei dir Sommerferien. Das ist natürlich auch sehr romantisiert wahrscheinlich. Aber vielleicht kannst du ganz kurz schon mal erklären, genau, damit die Leute auch verstehen, wie kommst du jetzt eigentlich zum Libanon, also familiär?
Ja, also ich hatte eine deutsche Großmutter, die in den 50er Jahren in einer Schweizer Hotelfachschule einen Libanesen kennengelernt hat. Und die haben sich verliebt, haben geheiratet und sind zusammen nach Beirut gegangen 1960. Und dort ist meine Mutter dann geboren. Also sie haben drei Kinder bekommen. Und also das heißt, mein Großvater war Libanese und meine Großmutter war Deutsche. Und sie haben sich dann zusammen dieses Leben in einer Phase im Libanon aufgebaut, in der das Land ja, obwohl es ja auch damals schon schwelende Konflikte gab, also es gab ja auch 58 schon einen kleinen Bürgerkrieg im Libanon. Damals in den 60ern war das so die goldene Zeit im Libanon. Dieser Jet-Set war dort unterwegs. Mein Großvater war Hoteldirektor am Meer.
Schweiz des Orients.
Genau, genau. Und in dieser Zeit ist meine Mutter dort aufgewachsen und ihre beiden Brüder. Und die haben natürlich diese romantischen Erinnerungen an den Libanon. Und meine Mutter wurde dann mit 12, als der Bürgerkrieg ausbrach, weil sie die Älteste war, wurde sie zu Verwandten geschickt. Die haben so ein bisschen die Kinder aufgeteilt. Beziehungsweise die jüngeren Brüder sind mit den Eltern geblieben. Und meine Mutter wurde allein nach Deutschland geschickt zu Verwandten, weil ja, wie gesagt, ihre Mutter Deutsche war. Und ist dann so nach vielem Hin und Her irgendwann in Deutschland geblieben und hat dann da meinen deutschen Vater kennengelernt. Das ist so ein bisschen meine Familiengeschichte, um ein bisschen zurückzugehen. Insofern ist meine Mutter halb Deutsche, halb Libanesin, aber lebt jetzt auch seit über 40 Jahren in Deutschland, aber hat auch immer noch selber eine sehr tiefe Verbundenheit zum Libanon. Auch natürlich, weil ihr das Land irgendwie weggenommen wurde. Also weil sie es ja auch, es gibt ja sehr viele von diesen Biografien von Libanesen, die überall auf der Welt leben, die libanesische Diaspora,
sehr viele.
Überall, die diese Geschichten haben von, ich musste mein Land verlassen und irgendwie gibt es da diesen Bruch in der Biografie.
Also ich kenne auch viele, ich meine, in meiner Familie sind ja auch gefühlt die Hälfte mittlerweile im Ausland, weil sie irgendwie keine Jobs mehr finden. Und genau das, was du sagst, das finde ich nämlich total spannend und auch interessant. Grundsätzlich diese ganze Expat-Geschichte, jetzt zumindest im Libanon, ist ja schon auch sehr speziell, weil die wirklich, wirklich gefühlt überall sind, verbreitet, also mittlerweile. Und da auch eine extreme Sehnsucht nach diesem Land immer da ist. Also ich merke das immer, wenn man das, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei Instagram so sieht, da gibt es ja einen Haufen Accounts. Ja. Über Expats oder über Lebanese Canadians oder weiß ich was und die dann halt sagen, oh, endlich im Sommer oder endlich zu Winter komme ich nach Hause, die ja teilweise da auch nicht groß geworden sind oder geboren sind, ja. So ein bisschen wie bei uns. Und das finde ich schon sehr spannend, dass dieses Land so eine krasse Anziehungskraft hat.
Total.
Wie erklärst du dir das?
Naja, ich finde interessant. Ich glaube, weil halt viele so diesen Bruch erlebt haben und irgendwie das ist ja traumatisch. Es ist ja nicht so, dass plötzlich Libanesen entschieden haben, anderswo ist es schöner und jetzt gehen wir mal in die Welt, sondern sie mussten. Viele wurden wirklich vertrieben durch diesen Krieg, ne, sind geflohen. Also ich meine, es gibt ja auch viele, die da geblieben sind, das muss man ja auch sagen. Aber es gibt einfach unglaublich viel. Meine Mutter hat auch libanesische Freundinnen in Hamburg, die wirklich mehr oder weniger die gleiche Biografie haben wie sie mit dieser Fluchtgeschichte. Und ich glaube dadurch, also ich habe mich für diese Geschichte im Zeitmagazin, die ich geschrieben habe, auch viel damit beschäftigt, mit dieser Frage, woher kommt diese magnetische Anziehungskraft und diese Sehnsucht? Und ich glaube, es hat auch was mit dieser Wehmut zu tun, dass einem das Land ja irgendwie so gewaltsam entrissen wurde oder dass man das Land gewaltsam verlassen musste, gezwungenermaßen verlassen musste. Und ich glaube, man hat dadurch, ich glaube, viele Leute, also ich sehe es bei meiner Mutter, ich glaube, sie hat nie so eine, auf Englisch sagt man Closure, sie hat irgendwie nie so eine, sie hat das nie so für sich abgeschlossen und sie ist auch als Kind gegangen. Also das heißt, die Entscheidung wurde für sie getroffen. Und sie hat, ich glaube, das hinterlässt so eine Orientierungslosigkeit auch und so eine Ratlosigkeit und so eine, ja, dieses diffuse Gefühl von, eigentlich ist mein Zuhause woanders.
Ich hatte auch gelesen, da hast du geschrieben, deine Großmutter sagte dir mal, ich erinnere mich daran, wie sie oft sagte, ihre Zeit im Libanon sei die beste ihres Lebens gewesen. Warum?
Ja, also man muss dazu wissen, meine Großmutter kommt aus einem kleinen Dorf im Rheinland und kam also in dieses glamouröse Land. In den 60er Jahren war der Libanon ein total beliebtes Reiseziel. Brigitte Bardot hat da Urlaub gemacht. Beim Jazzfestival sind irgendwie Leute wie Nina Simone aufgetreten. Der Libanon liegt ja auch total toll. Es ist ein nach Westen ausgerichtetes Land am Mittelmeer. Irgendwie bewachsen mit Jasmin und also diese Kultur, die sie da gefunden hat, die sie da vorfand, als sie dorthin zog mit meinem Großvater, das war etwas, was sie nicht kannte. Sie kam ja auch aus Nachkriegsdeutschland. Es war alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen bieder. Und sie kommt da in dieses Land, in dem es so herrschaftlich zugeht und in dem irgendwie ja auch eine totale Freiheit herrschte, die man ja sonst in arabischen Ländern nicht findet. Der Libanon ist ja schon einzigartig. Und Beirut ist da auch einzigartig, natürlich als Stadt im Nahen Osten. Und ja, also ich glaube, das war für sie etwas, was sie überhaupt nicht kannte. Aber man muss dazu sagen, sie kommt aus dem Rheinland. Sie ist auch eine sehr kommunikative Person gewesen, meine Großmutter. Und im Libanon hat sie auch so eine Herzlichkeit gefunden und so eine Warmherzigkeit, eine Großzügigkeit, mit der sie, glaube ich, wiederum vertraut war. Also ich glaube, es waren so zwei Dinge. Einerseits war es fremd, exotisch für sie auch, obwohl das so ein blödes Wort ist. Aber natürlich ist es so. Man kommt in so ein Land und spricht die Sprache auch nicht. Aber meine Großmutter, weil sie eben so kommunikativ war, hat dann auch gleich Französisch gelernt, konnte auch immer Kitchen Arabic, wie sie sagte, ist gleich in die Kirche eingetreten und so. Also sehr schnell integriert, ja, und hatte also bis zu ihrem Tod auch Freundinnen dort, die sie immer wieder dort besucht hat, mit denen sie in Kontakt geblieben ist.
Ja. Und wo kommt deine Familie genau her eigentlich?
Meine libanesische Familie.
Genau, also wo ist dann euer Punkt oder wo seid ihr?
Aus Beirut, ja. Also meine Großmutter kam ja mit meinem Großvater 1960 in den Libanon und die haben dann in West-Beirut. Mhm. Ja, eigentlich in Sukak el-Blat heißt das, in Beirut, das ist der
südlich
Stadtteil.
Eher, ne?
Ja, also es ist ja nicht weit vom Meer. Und ich weiß gar nicht, ob das während des Krieges hat sich das ja in West-Beirut und Ost-Beirut geteilt, war ja irgendwie wirklich getrennt durch diese grüne Linie. Ja. Ich glaube, das war West-Beirut.
Also ich glaube, also wenn du jetzt, oder vielleicht verwechsel ich das jetzt auch gerade mit, ich verwechsel das gerade mit einem anderen Viertel, genau. Dann, ich muss gerade gestehen, jetzt weiß ich auch gerade nicht, wo genau, das ist aber wahrscheinlich eher West.
Ja, sogar Geilblatt, da ist auch das Goethe-Institut, vielleicht kennst du das.
Ja, ja, dann ist das West, ja, müsste eigentlich West sein. Ja, aber wir hatten, ich bin ja da ganz transparent, wir hatten jetzt gerade eine technische Panne, deswegen hocken wir hier gerade mit unseren beiden Handys und deswegen ist die Soundqualität natürlich auch nicht mehr ganz so toll, wie es mit diesen tollen Podcast-Mikros ist, das bitte ich zu entschuldigen. Aber weil es einfach so ein schönes Gespräch war, muss ich das jetzt nochmal ansprechen, damit wir drüber reden. Du hattest dann auch erzählt, ich weiß nicht mehr, war das deine Oma oder deine Mutter, aber diese Geschichte mit Baalbek, dass ihr da wart oder dass das sozusagen auch sie dann kennengelernt hat oder sowas, oder gesehen hat oder war das, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir da...
Du musst auch der Transparenz gerade sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir gerade auf Baalbek kamen. Nein, also genau, was ich gesagt habe, jetzt weiß ich es. Meine Großmutter kam in dieses Land, das ja auch ein wirklich kulturell total reiches Land ist. Und ich war vor 5 Jahren, habe ich meinem Freund zum ersten Mal den Libanon gezeigt und wir sind da mit dem Auto nach Baalbek gefahren. Das ist diese große römische Ausgrabung, nicht weit von der syrischen Grenze. Und ich muss auch sagen, Autofahren im Libanon war auch für mich ein Abenteuer. Meine Mutter war entsetzt, als sie gehört hat, dass ich im Libanon Auto gefahren bin.
Mein Vater ist auch so, du fährst nicht Auto.
Ja, meine Mutter war so, das kannst du nicht machen. Also ich hatte auch ein bisschen Angst. Also die Leute überholen in der Kurve, sie fahren wirklich wie die Henker. Aber jedenfalls, wir haben es lebend in einem Stück geschafft nach Baalbek. Und da ist man dann völlig überwältigt von einer der krassesten Ausgrabungen, die ich je gesehen habe. Wenn diese Ausgrabung in Griechenland stünde oder in Italien, wäre das wirklich das Reiseziel für Europäer und Amerikaner und alle möglichen Touristen aus aller Welt. Und wir waren da und da war kein Mensch. Also und dann stehst du in so einem Tempel, der mehr oder weniger noch intakt ist. Und auch das muss man eben wissen. Also der Libanon ist ein Land, in dem man unglaublich viel Kultur findet, in dem man wirklich, also an einem Ort, der, wie ich es glaube ich vorhin schon gesagt habe, der könnte das tollste Urlaubsziel heute sein,
wenn er eben nicht diese politischen Konflikte und diese Instabilität hätte, aber dann hat man da eigentlich ein Paradies. Es ist ein kleines Land, in dem man irgendwie in wenigen Stunden die unterschiedlichsten Dinge sehen kann. Man kann in die Berge fahren und Skifahren. Man kann ans Meer fahren. Es gibt ja diesen Witz, du kannst im Libanon morgens Skifahren und abends schwimmen gehen. Und du kannst beim Skifahren, schaust du aufs Meer. Mhm. Also wo hat man das? Das ist schon außergewöhnlich. Der Libanon hat ja auch wirklich einen besonderen Standort. Also ist ja wirklich an der Grenze zwischen Ost und West. Und ich habe mal dieses berühmte Buch gelesen von Robert Fisk, Pity the Nation, dieser britische Journalist, der lange Beirut-Korrespondent war. Und den Libanon finde ich auch sehr interessant beschrieben hat. Er sagte immer, wenn er aus dem Iran kam nach Beirut, dann kam er in ein Land, wo du Gin and Tonic trinken konntest und wo irgendwie überall Musik lief und wo die Frauen in kurzen Kleidern rumliefen und getanzt haben und so. Aber wenn er aus London nach Beirut kam, dann roch er irgendwie so die Orangenblüte und ging er auf den Bazar. Und also je nachdem, aus welcher Richtung er kam, hat er im Libanon was anderes gesehen. Und weil du halt beides hast. Du hast halt das Westliche und du hast das Fernöstliche. Irgendwie nicht fernöstliche, du hast dieses Orientalische, du hast diese Fremdheit auch und gleichzeitig eine Öffnung zum Westen, die, glaube ich, an diesem Ort wirklich einzigartig ist.
Ja, das klingt spannend, weil ich glaube, vielen bis heute nicht bewusst ist eigentlich, wie westlich dieses Land ist und wie westlich geprägt dieses Land ist. Das hat natürlich auch was mit der Geschichte zu tun, bis zur Unabhängigkeit war es ja auch eine französische Kolonie und es ist einfach, hat dieses Land einfach bis heute geprägt. Also ich meine, ich merke das ja in meiner Familie und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich denke mal, deine Familie ist auch sehr französisch, wie du ja auch sagst, du bist ja auch im Grunde mit Französisch aufgewachsen, aber meine halbe Familie war auf Privatschulen mit irgendwie Dreisprachigkeit, dann gleichzeitig auch privaten Unis, die eigentlich nur noch auf Französisch waren. Also das war auch, das ist natürlich jetzt die Moderne, wenn man so will. Mhm. Aber mein Vater ist auch mit drei Sprachen groß geworden. Ja. Also auch ein bisschen Englisch, wobei Französisch eben größer war. Also oder wichtiger, wenn man so will. Aber das finde ich bis heute, also umso älter man wird, desto mehr versteht man ja diese ganzen Dinge und findet sie gut oder schlecht und analysiert sie auch mehr. Und ich finde es schon toll, dass die Kinder dort lernen, also von Grund auf drei Sprachen oder also das bedeutet ja auch die Schriftzeichen, weil du lernst ja dann nicht nur die lateinischen Buchstaben, sondern auch die arabischen Buchstaben und dann hast du, finde ich, einfach ein mega Wissen schon vorweg, also ohne ich meine, das kann ja nicht schlecht sein. Ja. Und die sind ja dadurch auch so sehr international, einfach da, die können einfach irgendwo hinfahren und können Französisch, Englisch oder eben auch Arabisch.
Ja, das Einzige ist dann der libanesische Pass, der
ja, genau, der blockiert.
Die Libanesen immer sagen, der ist wie so viel wert wie Klopapier.
Ja,
ich stimme dir total zu. Ich habe, mein Onkel hat nochmal geheiratet, hat nochmal Kinder bekommen, deshalb sind meine jüngsten Cousinen deutlich jünger als ich. Und ich habe die als, wenn ich die jetzt früher besucht habe und die klein waren, ich habe die eine irgendwie mal gebadet oder so. Und sie war, glaube ich, 2-3 Jahre alt, fing gerade an, so den ganzen Tag zu plappern, fing einen Satz auf Französisch an, setzt ihn auf Arabisch fort und beendet ihn auf Englisch und dann ist ja mein Onkel, so wie meine Mutter, auch halb Deutsch und hat noch so ein bisschen versucht, mit dem Deutsch zu reden. Das heißt, ich glaube, sie sprechen kein Deutsch, aber sie verstehen es auch so ein bisschen, haben dann auch manchmal irgendwie ein deutsches Wort benutzt. Also ein Kauderwelsch und es ist ja aber auch lustig, wenn
das
du...
Das ist Libanon.
Ja, das ist wirklich Libanon. Ja. Also auch dieses Hi Kifaksava, ne? Das ist so dieser Satz oder Merci Ktil, dass du so irgendwie Französisch und Arabisch alleine...
Bonjour.
Genau. Und auch ich merke das immer, meine Mutter hat eine sehr enge libanesische Freundin in Hamburg, wo meine Eltern leben. Und wenn man die sich unterhalten hört, es ist so lustig, wie schnell die springen zwischen Französisch und Arabisch. Und wenn ihr Arabisch stockt, dann switchen sie zu Deutsch. Also es ist so, die haben das irgendwie exportiert, diese Sprachweise.
Ja, ich glaube, also Arabisch sprechen ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so toll. Also als ich damals meiner Familie gesagt habe, ich will Arabistik studieren, haben die gedacht, sag mal, bist du bescheuert? Wie kannst du denn freiwillig Arabisch studieren? Weil das ja wirklich sauschwer ist. Und mittlerweile ist es natürlich, finde ich, auch ein großes Problem, dass die Kinder wirklich ist in meiner Familie jedenfalls so, dass wirklich ein paar Kinder im Alter von 9, 10, die können gar kein Arabisch mehr, weil sie wirklich
im Kindergarten nur Französisch reden, nur Englisch, in den Schulen nur Englisch und Französisch. Und das finde ich problematisch. Ja. Also, dass du eigentlich deine Muttersprache gar nicht mehr lernst oder kannst, egal wie doof oder so am Ende du sie findest und wie schwer, aber das finde ich schon problematisch, weil das hat schon auch ein bisschen was, also das ist meine Meinung, mit Identität zu tun.
Ja, und ich glaube, im Land, also wenn man im Libanon lebt, ist es auch wirklich ein Problem, weil das verstärkt ja auch nur noch die Spaltung.
Ja,
weil,
ja.
Also diejenigen, die halt so westlich orientiert sind, das sind ja oft die christlichen Familien.
Genau, ja.
Und also meine Familie ist auch christlich und die sind dann eben, die wachsen französisch auf und das ist ja auch so ein bisschen die Elite im Land und die gehen dann an diese tollen Unis, an die amerikanische Uni oder an diese französische Uni. Und der andere Teil der Bevölkerung, die sprechen ja vor allem Arabisch. Also ich merke auch immer, ich komme dann nicht so weit mit meinem Französisch in Beirut, in einer gewissen Schicht total. Und da sprechen ja dann auch alle perfekt Englisch und so. Aber sobald du im Taxi sitzt oder so, oder mal irgendwie Falafel isst oder sowas, da kommst du nicht mehr so weit mit Französisch. Da sprechen ja viele auch nur Arabisch. Mhm.
Wobei die jetzt auch, genau, also weil dann natürlich der Wert der arabischen Sprache auch noch ein bisschen höher gehängt wird, das hat natürlich auch mit der Religion zu tun, aber wobei natürlich auch viele aus diesen Bereichen oder aus dieser, ich sag mal, muslimischen Gemeinschaft auch viele an diesen Elite-Unis mittlerweile sind. Also es ist nicht so, dass das, aber ich weiß, was du meinst.
Absolut.
Es mischt sich ja mittlerweile schon sehr und das finde ich auch sehr spannend in diesem Land, aber grundsätzlich sind das schon so Parallelgesellschaften. Ne?
Ja. Also, klar, also die es gibt natürlich die Eliten in beiden Religionen, aber ich glaube, dass einfach so die Französisch aufwachsen, dass die auch Arabisch lernen, also ich finde, es ist schon auch wichtig, damit man irgendwie am Ende. Es ist eh schon schwer, sich zu verständigen im Libanon bei 18 Konfessionen. Also es wäre schon gut, wenn alle die Sprache sprechen. Ich fand es auch interessant, als ich jetzt im Oktober 21 in Beirut war, habe ich mich mit einer Frau unterhalten, die eigentlich in den USA war. Das ist eine Politikwissenschaftlerin, also an der Akademie auch. Und sie hat sich bewusst dazu entschieden, obwohl sie in den USA hätte bleiben können, also sie ist Palästinenserin, ist dann in die USA gegangen und hat sich bewusst dafür entschieden, zurück in den Libanon zu gehen, wo sie aufgewachsen ist, damit ihre Kinder die arabische Kultur kennenlernen. Und sie sagte, es wird immer schwerer, irgendwie gute arabische Bilderbücher zu Kinderbücher zu finden oder irgendwie Kinderprogramme im Fernsehen oder sowas. Und ihr ist das aber total wichtig. Also sie möchte, dass ihre Kinder mit dieser Identität auch aufwachsen, mit dieser Sprache auch aufwachsen. Und das fand ich auch nochmal interessant. Sie meinte halt auch, es gibt natürlich im Libanon auch diese sehr starke Amerikanisierung. Ich sehe das zum Beispiel auch bei meinen Cousinen, die irgendwie auf TikTok den ganzen Tag total, sind und irgendwie Influencern aus New York folgen. Also
Social Media ist ein großes Thema im Libanon. Also nicht nur da, ich kenne das auch im Iran oder in anderen Ländern. Also ich glaube, in Deutschland sind wir da noch recht zurückhaltend. Wie gut ist denn dein Arabisch?
Schlecht. Ich kann gar nichts eigentlich. Ich kann sagen, dass ich sehr schlecht Arabisch bin. Schwer Arabi, das kann ich sagen. Und ich kenne so ein bisschen die Ausrufe. Also wirklich, meine Mutter hat mit uns Kindern, als wir klein waren, Französisch gesprochen, weil das auch ihre Muttersprache ist.
Also kann sie, du meinst sie, ja Kitchen Arabic.
Ja, das war meine Großmutter, die Deutsche. So, die hat schnell Französisch gelernt und auch ein bisschen Arabisch. Und meine Mutter hat natürlich Arabisch in der Schule gelernt und kann es auch. Und es ist immer so witzig, wenn meine Mutter sieht schon libanesisch oder arabisch aus. Aber es ist trotzdem eine Überraschung, wenn meine Mutter plötzlich anfängt, auf Arabisch zu quatschen mit irgendwie Gemüseverkäufern in Hamburg. Aber sie hat uns auf Französisch erzogen. Aber mein Arabisch ist leider, was ich kann, das wollte ich sagen, sind so diese ganzen Ausrufe, meine Mutter sagt immer, Sartin, wenn du irgendwie, wenn das Essen schmeckt, dann sagt man ja Sartin oder Yalla könnte man natürlich oder Hey, mal wenn du unter der warmen Dusche stehst und die Dusche schön warm ist, dann sagt man Hey.
Ja.
Also das ist so, mit diesen Sachen bin ich aufgewachsen.
Ist ja schon mal sehr wichtig.
So hilft, damit kommt man schon weit. Nein, nee, natürlich nicht. Ich würde es natürlich gern richtig sprechen. Ich habe versucht, es an der Uni zu lernen. Ich habe an der HU studiert und es gab da einen Arabischkurs. Und die das unterrichtet hat, war, glaube ich, ägyptischer Herkunft und brachte uns auch so Hocharabisch bei, Koranarabisch.
Ja.
Und ich habe dann immer versucht, mit meiner Mutter zu reden. Und sie war immer so, was redest du da? Ich verstehe dich nicht. Das ist ja auch das Lustige. Ich glaube, sogar syrisches Arabisch und libanesisches Arabisch sind, also ich glaube, die verstehen sich, ja, aber die haben schon wirklich unterschiedliche Wörter, ja,
ja,
auch.
Ja,
ne?
Ja,
also,
das sind andere Vokabeln, ja, teilweise. Ja, 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 auch, ja, auch Palästinensisch und so. Also weil das verstehen, oder das wissen viele vielleicht auch nicht, dass das, was du in der Uni lernst, das ist Hocharabisch, und ja, Hocharabisch spricht kein Mensch, ja, genau, außer vielleicht in den Medien, Zeitungen, TV und so, genau, ja, Nachrichten oder so. Und das war's. Und das ist ja dann auch der Unterschied. Das können die Leute aber auch nur deswegen verstehen, weil sie ja in der Schule waren und dann, ja, Arabisch gelernt haben, 13 Jahre so ungefähr. So, und aber das, was man dann auf der Straße spricht, ist ja Dialekt, und der ist halt teilweise so anders, ja, zur Hochsprache. Das musst du wirklich einzeln für sich allein pro Land im Grunde lernen. Das, mhm, ist wirklich schwer. Und ich glaube, deswegen fällt es auch vielen dann schwer, eben diese Sprache zu lernen, plus dann, genau, Dialekte. Ja. Das ist eben nicht so wie mit Englisch. Du lernst, mhm, es in der Schule, kannst es direkt anwenden. Weil du, also ich habe das gemerkt, ich war letztens bei der in Ägypten auf der Weltklimakonferenz, und dieser ägyptische Dialekt, ich bin ja nun keine Muttersprachlerin, und also ich weiß ja, was da das Besondere dran ist, und mit diesem G und also so ein paar Sachen. Aber ich sitze da auch da und denke so, ja, was hat er jetzt? Also ja, irgendwie so in dem Dreh. Also ich verstehe dann so den Kontext, aber man sagt dann mal, ja, 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 und Shway und Shukran und weiß ich was. Aber es ist schwerer dann natürlich, und Palästinensisch-Syrisch ist schon sehr ähnlich. Also, mhm, aber ja, du hast eben unterschiedliche Vokabeln teilweise, und dann fängt das eben das Problem an, wenn man so will. Also, ja, mein Vater versteht auch keinen Nordafrika. Also.
Hat denn dein Vater mit dir, als du klein warst, Arabisch gesprochen?
Ja, jein. Also er hat leider erst sehr spät angefangen. Also da war ich 2, und das ist sehr spät, finde,
ja,
ich.
Ja, klar.
Und
dann ist eigentlich bei der Geburt.
Genau, eigentlich musst du von null an wirklich losquasseln, und natürlich quasselt das Kind, Baby, noch nicht zurück, logischerweise, aber das nimmt es ja auf. Mhm. Und ja, und jetzt wirft er mir mal vor, ich kann das ja so schlecht. Ich sage, ja, Papa, das ist deine Schuld, Punkt. Also es ist einfach so. Und aber ich bin froh, trotz allem, ich habe natürlich das meiste gelernt, wenn ich da war. Und wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, als ich jetzt im Sommer da war, dann kommt das auch total schnell wieder, weil du es natürlich trotzdem sehr früh lernst.
Das,
ne,
finde ich auch interessant. Also ja, ich finde, das fällt mir immer wieder auf, ich komme im Libanon an, das sagt meine Mutter auch, mhm, also im Deutschland fehlen ihr die ganze Zeit arabische Wörter, wenn sie Arabisch spricht, und sie ist irgendwie wackelig. Sie kommt da an, und es ist wie, als würde man dir so eine Spritze geben, und plötzlich bist du so,
ja, ja,
wieder voll libanesisch. Fällt dir alles ein. Und selbst, ja, mir, die jetzt wirklich, ich kann kein Arabisch, man muss es, ja, einfach, ja, offen sagen, mein Arabisch ist nicht schlecht, mein Arabisch ist nicht existent. So. aber selbst mir fallen dann plötzlich so die Phrasen ein, die ich irgendwie mal gelernt habe, die kommen dann plötzlich wieder, und man fängt auch an, das finde ich immer interessant, wenn ich in den Libanon fahre, dass ich plötzlich wieder anders ticke irgendwie. Mhm. Also es ist wirklich so.
Verändert sich dann dein Temperament so ein bisschen?
Irgendwie wird so ein Teil in mir aktiviert. Ja, also ich merke es aber auch wirklich so, ich merke dann auch, dieses, ich laufe da rum und bin plötzlich so, ach, ich könnte ja doch hier hinziehen, und ich sollte, mhm, irgendwie jetzt doch, jetzt muss ich jetzt aber wirklich mein Arabisch auffrischen, mhm, und so, man hat, also es wird so diese Sehnsucht wird natürlich, ist ja klar, man ist ja auch, mhm, dann plötzlich vor Ort und so, aber ich habe wirklich so, wenn ich ins Flugzeug nach Beirut einsteige, ich gehe unter dieser Tafel durch, wo irgendwie Last Call Beirut steht, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, mhm, wenn ich lande, dann klatschen ja immer alle, ja, so.
Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas typisch Libanesisches ist oder so.
Ja, das weiß ich auch nicht. Und dann diese Einreise an diesem Flughafen, wo es irgendwie schon so riecht. Für mich riecht es im Libanon so nach Lorbeer und nach irgendwie so ein bisschen Staub und Wärme, so Feuchtigkeit. Ja. Und man riecht ja auch schon so ein bisschen das Meer und so. Und ja, es ist irgendwie für mich jedes Mal ein sehr besonderer Moment.
Ja, das klingt gut. Bei mir ist es auch so ein bisschen das Meer und auch die, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Geruch von wabbligen Pommes am Strand.
Ja.
So Sandwich, stimmt, das habe es geliebt, stimmt, also bis, ja, heute. Und ich trinke auch nur Pepsi in Libanon. Also, ja, also da gibt's ja nur Pepsi. Also mittlerweile gibt's, glaube ich, auch Cola, aber das war auch immer so ein Ding früher schon. Was wollte ich gerade fragen, genau. Was ist das Erste, was du machst, wenn du in den Libanon fliegst?
Wenn ich da ankomme?
Mhm. Also was du so unbedingt, was ich brauchst, oder keine Ahnung, vielleicht gibt es ja sowas.
Also für mich ist es erstmal immer schön, weil ich meine Familie sehe. Mhm. Ich sehe meinen Onkel und seine Frau und meine Cousinen. Und eigentlich ist der erste Tag immer so damit, vor allem seine Frau und ich, wir sind uns sehr nah und wir quatschen dann eigentlich so 12 Stunden durch und sitzen irgendwie den ganzen Tag auf dem Sofa und dann zwischendurch essen wir irgendwann, holt sie irgendwie tolle Sachen aus dem Kühlschrank und es ist so, für mich ist es wirklich deshalb auch dieses Nachhausekommen. Also ich habe da natürlich auch so meine Station. Ich renne dann, wenn das Wetter gut ist, gehe ich eigentlich immer gleich ins Sporting, da an den meinen Lieblingsort.
So einen Hut.
Den klapprigen Sport, Schwimmclub. Und mein Onkel geht da auch mal morgens schwimmen und wir fahren dann immer auf seiner Vespa da im Zickzack durch den Straßenverkehr hin. Das macht immer Spaß. Das ist natürlich so, also wenn man jetzt so sagt, man geht raus. Aber für mich ist es wirklich auch immer schön. Und es war jetzt auch krass, als ich 2021 im Oktober da war, hat meine Tante wirklich, obwohl ich, also ich nenne sie mal meine Tante, die Frau meines Onkels, hat sie mir wirklich auch nochmal sehr drastisch geschildert, wie sie diese Explosionen erlebt hat. Und es war, wir hatten natürlich am Telefon gesprochen und aber sie hat es wirklich nochmal, die kann sehr gut erzählen und auch sehr, sehr drastisch und sehr bildlich irgendwie erzählen. Und also es war eigentlich so der ganze erste Tag, saßen wir im Wohnzimmer und sie hat mir alles nochmal erzählt und wie es ihr geht.
Wie ging es deiner Familie?
Also die wohnen in einem Stadtteil, der recht weit weg ist vom Hafen. Mhm. Also was heißt recht weit weg? Beirut ist jetzt auch nicht groß, aber bei denen sind alle Glasscheiben kaputt gegangen, aber es ist jetzt nicht so, dass die ganze Wohnung in Trümmern lag. Also gut, das ist auch so ein Ding, ne? Im Libanon, das war auch interessant, weil man nach dieser Explosion, das hast du bestimmt auch mitbekommen, also du hast ja da ja auch, bist du nicht sogar dann hingefahren?
Nee, ich wollte, ich wäre gerne. Ich hatte blöderweise Dienst im ZDF damals und das war total furchtbar, weil man dann darüber berichten musste und ich nicht wusste, was mit meiner, also weil ein Cousin von mir am Hafen arbeitete.
Das hattest du mal erzählt, ja, das hatte ich gehört.
Genau, und der ist aber, der hat einfach wirklich Glück gehabt, dass er nicht, also 3 seiner Kollegen sind gestorben und er hatte eben Glück, dass er nicht in dem Moment am Fenster stand. Und dann einfach nur Knochenbrüche und alles.
Ja, aber diese Geschichten hört man immer, der hat so Glück gehabt. Also man hört wirklich so krasse Sachen von, der hat nur einen Arm verloren, aber seine Kinder leben noch. Und man denkt nur so, aber das ist irgendwie so diese Libanesen. Das ist ja irgendwie auch furchtbar. Man redet immer von dieser libanesischen Resilienz. Die Libanesen sind so resilient. Und irgendwie ist es ja auch tragisch, weil man denkt immer so, wie viel sollen sie denn noch durchmachen?
Das Gefühl war da so.
Ja, und also meine Tante halt sagt immer, für sie war das, also es war interessant für sie auch zu sehen, wie ihre Kinder damit umgegangen sind, weil die sind 13 und 15 zu der Zeit gewesen und waren irgendwie gar nicht so schockiert davon. Und für sie war das aber so, sie meinte so, dieses Gefühl dieser Explosion im Körper, das vergisst du nie. Ja. Aber für sie hat das natürlich auch alle Erinnerungen an den Krieg wieder wachgerufen.
Ja.
Und sie sagt, ihre Kinder haben das noch nicht in ihrem System. Die haben noch nicht dieses irgendwie, du hörst einen Knall und denkst so, okay, was ist das? Wo kann ich mich hinschmeißen? Weg vom Fenster. Also diese ganzen Alarmglocken, die angehen. Und bei ihr ist es sozusagen, diese ganzen Narben reißen wieder auf. Ich kenne das auch von meiner Mutter. Meine Mutter mag Silvester nicht. Und sie hat ja schon Krieg miterlebt. Sie ist ja auch zwischendurch, sie ging irgendwie 75 mit 12, ist sie nach Deutschland gegangen, aber sie ist ja zwischendurch auch zurückgekommen. Es gab ja auch zwischendurch mal, sah es ja so aus, als würde sich diese Situation wieder beruhigen. Und sie hat ja irgendwie die Bombeneinschläge und so mitbekommen. Und sie sagt, jedes Jahr an Silvester ist sie so, das erinnert einen an etwas, was nicht Freude und frohes neues Jahr ist.
Ja, also. Ja, das haben ja viele das Problem. Ich kenne es auch bei meiner Oma, die den Zweiten Weltkrieg mitbekommen hat. Und also meine deutsche Oma.
Ja.
Und auch ich selber, also weil ich damals 2006 auch Bomben mitbekommen habe. Also, aber das sind so, das ist so verrückt manchmal. Also genau, das sind so Sachen, die kommen manchmal auch erst, also bei mir ist es zum Beispiel 10 Jahre später erst hochgekommen. Und 10 Jahre hatte ich gar nichts. Ja. Mir ging's gut und keine Probleme damit, also mit dieser ganzen Thematik überhaupt. Das war total verrückt. Also naja, aber vielleicht genau, also okay, aber was, also was hast du jetzt gesagt, was würdest du als erstes machen, wenn du dort ankommst? Das heißt jetzt eine also, Familie besuchen,
wenn du jetzt wissen willst, was kann ich empfehlen?
Gibt's so ein ich weiß nicht, sowas finde ich ja auch immer spannend, gibt's so ein Restaurant oder irgendein Essen, was du erstmal sofort in dich rein snacken musst so ungefähr?
Ja, ja, lustigerweise, also es ist nicht Falafel, weil
Falafel.
Der Witz ist für mich
ich
so,
mag ich das eh nicht.
Nee, ich also auch nicht. Und es ist so lustig. Also wie gesagt, 2017 habe ich meinen Freund zum ersten Mal in den Libanon mitgenommen und er war so, ja, essen wir dann auch Falafel? Und ich so, das ist ein bisschen peinlich zuzugeben. Ich so, das gibt's im Libanon nicht.
Ja.
Er so, wie, das gibt's nicht? Doch, der Libanon, da kommt es doch her. Ich so, nein, die Libanesen essen keinen Falafel. Und dann kommen wir da so an, mein Onkel, mein Freund geht erstmal auf meinen Onkel zu, so, hallo, kannst du uns mal einen Falafelladen empfehlen? mein Onkel so, ja klar, das gibt's hier überall. Aber ich bin damit halt nicht aufgewachsen.
Ich auch nicht, ja.
Weil
ja.
Ich kam in den Libanon und wir haben immer zu Hause gegessen. Ja, und da isst genau. Du das ja nicht. Das ist halt Streetfood. Wir haben immer so Kibbeh gegessen, ja. Und Labanimo und Lubibzit, ja. Und sowas. Ja,
die guten, ne? Sachen, also Hausmannskost.
Genau,
so richtig,
genau. Ja. Und das ist für mich das. Ich glaube, du hast auch schon mal mit einem anderen libanesischen Gast darüber gesprochen. Das ist echt tragisch. Das gibt es einfach nicht in Berlin. Man sagt immer, ah, Berlin, so viel irgendwie arabische Restaurants. Ja. Es gibt ja auch gute Imbissbuden hier und so, ne? Aber ich kenne, also gut, das gibt es nicht. Vielleicht lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster.
Es gibt schon ein paar Läden mittlerweile mehr, die sich da so ein bisschen, also die so ein bisschen mehr diese Hausmannskost haben. Habe ich tatsächlich auch in Hamburg schon gesehen. Natürlich schmeckt es nie wie bei deiner Oma, wie bei deiner Mutter. Das ist immer das Problem, was alle haben. Aber um es nochmal abzuschließen, Falafel ist Fast Food. Und ganz einfach, genauso wie Hummus. Ich muss gestehen, Hummus und Falafel kann ich beides nicht sehen. Nee. Das ist wirklich das Letzte, was ich esse, und außer wenn ich Hunger habe und es gibt nichts anderes. Aber es gibt einfach in der libanesischen Küche wirklich so viel Abwechslung. Also ich bin ja so, wenn ich dort bin, dann also das Erste, was ich mache, ist zu meinem Onkel, der ein Fischrestaurant hat, läuft. Also in Amschid, das ist der Ort, also die Stadt, wo meine Familie herkommt. Mhm. Und das sieht noch aus wie aus den 60ern, 70ern, wirklich. Also es ist so ein ganz kleines, unscheinbares Restaurant, das musst du unbedingt mal angucken.
Das sind die Besten.
Genau, das sind die Besten. Aber der könnte im Grunde mittlerweile schon eine riesen Filiale aufgemacht haben, so ungefähr. Weil da kommen wirklich aus dem ganzen Land und so. Der war auch schon in etlichen Reiseführern und so weiter. Samek Amschid heißt das. Und mein Onkel Pierre Abud, könnt ihr alle gerne grüßen, der freut sich immer sehr, wenn da internationale Touristen kommen. Jedes Mal, wenn ich dann da bin, letzte Woche kamen wieder so Leute und so. Er freut sich immer total. Naja, und genau, und da gehe ich dann meistens immer hin und esse erstmal Fisch, weil ich liebe Fisch, also Meeresfrüchte.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil ich bin zum Beispiel damit groß geworden. Mhm. Ich war auch immer mit meinem Opa viel am Wasser fischen, angeln.
Ja klar, wenn ihr aus Bad Thun...
also diese Ecke so am Wasser eben. Und mein Vater sagt auch immer selber von sich, dass er im Wasser geboren ist, so ungefähr. Und der war als Jugendlicher und später, also bevor er nach Deutschland gekommen ist, auch eigentlich nur am Wasser. Und haben dann auch immer so diese Seeigel, wie sagt man, geerntet, ne?
Ja.
So ein Zeugs. Und dann isst du die da am Strand und so Kram. Also so mit sowas bin ich halt groß geworden. Und natürlich völlig durchlöchert von Moskitos, weil in der Dämmerung, ich weiß nicht, kennst du diese kleinen Fischchen, Bisre? Kennst du die?
Ja,
genau,
klar.
Genau, das sind so, ich sage mal, wie Pommes, Fischpommes.
Ja, genau, kannst du so,
ne? so Snacken,
mit einem
so,
essen. Ne?
Genau, so ganz klein. Ich glaube, die kennt man auch in Griechenland und so. Das sind wirklich so ganz kleine Fischchen, die frittiert werden. Und das ist eben auch so was ich am Strand kenne. Und die habe ich mal mit meinem Vater und, ich weiß nicht mehr, Onkel und Cousinen, weiß nicht, irgendwie, gefischt nachts. Das macht man so in der Dämmerung. Und wir sahen aus am nächsten Morgen. Ey, wirklich, ich sah aus wie ein Streuselkuchen. Weil das einfach mit diesen Mücken, ich meine, du wirst das kennen, dort im Land,
ja,
im
klar.
Sommer halt echt furchtbar ist.
Ich habe noch einen Snack, der mir eingefallen ist. Auch etwas, was es irgendwie, ich weiß, es ist in Neukölln so ein paar so Restaurants gibt, die das inzwischen anbieten, aber da finde ich es auch sehr schwierig, wirklich gute Qualität zu finden, nämlich Manouche.
Ja,
Und das ist, ich gehe da auch wirklich zu dieser Kette, Sartaru Zelt, heißen die, glaube ich.
Ja, ja.
Und hol mir so ein Manouche.
Die sind aber auch gut. Meine Cousine hat da mal gearbeitet.
Ja, und das ist für mich so, das ist auch Streetfood, das ist auch Fastfood ja irgendwie, aber das ist für mich eigentlich das, auch was mir hier in Berlin fehlt und wo ich dann mich immer drauf freue und esse mir auch mal zum Frühstück und so.
Genau.
Ne? Das mache ich auch immer.
Ja, manches, also das Ding ist, natürlich kann man sich, glaube ich, einiges hier hinholen oder hier finden, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal will man das auch gar nicht.
Ja.
Also manche Sachen will ich hier gar nicht essen oder fühlen oder so, keine Ahnung.
Es schmeckt auch nicht so gut.
Es schmeckt nicht so.
Ich habe das immer, ich komme aus Bayreuth und bin so, jetzt mache ich jeden Tag Fattoush und dann fange ich an, das zu machen und merke so, die Tomaten hier sind irgendwie nicht so gut und die Gurken, für mich sind die kleinen Mini-Gurken, die sind so süß, so, das findest du hier einfach nicht.
Ja, Portulak zum Beispiel gibt es auch nicht.
Das gibt es, ja, genau, drin. Das fehlt einem irgendwie auch. Also genau, es ist irgendwie dann... Und dann ist man immer so, dann macht das Heimweh nur noch schlimmer.
Ja, das kenne ich.
Oder am schlimmsten ist, wenn du dann bei Rewe stehst und dann irgendwie von so Rapunzel-Falafel-Mix
danke, dass das mal einer sagt, bitte.
Ich immer meiner, oder ja, ich finde auch, also bei den Hummus-Regalen, da drehen sich auch,
glaube ich, Tabuli, also, wirklich. Ja, diese Tabuli, was Tabuli sein soll, aber da blutet wirklich immer das Herz. Aber es ist schön, dass du das mal sagst.
Aber bei Tabuli muss ich auch immer lachen, weil meine Mutter, wenn sie das gemacht hat oder macht, oder auch meine Großmutter, wenn sie es gemacht hat, die sind dann immer so auf den Wochenmarkt in Hamburg gegangen und haben irgendwie so 8-9 Bunde Petersilie gekauft. Und alle waren immer so, was machen diese Leute mit dieser ganzen Petersilie? Und die wurde dann gewaschen und lag dann auf so Handtüchern auf der Wiese im Garten. So wirklich, das ist so mein Bild, so wie meine Mutter irgendwie für so großes libanesisches Barbecue Tabbouleh vorbereitet. Und Tabbouleh ist nicht Couscous mit irgendwie einer Tomate drin. So, ich bin auch jedes Mal entsetzt, wenn ich sehe, was die Leute alles als Tabbouleh bezeichnen.
Ja. Es besteht eigentlich fast zu 90% aus Petersilie.
Aus Petersilie, genau.
Und deswegen ist es so frisch und man hat es immer an den Zähnen hängen. Genau. Irgendwie zwischen. Das ist so ein...
Kein gutes Essen für erste Dates.
Genau. Oder der Eisbrecher vielleicht.
Oder
auch
der Eisbrecher.
Habe ich was zwischen den Zähnen. Schön. Schön, dass du das mal sagst, weil ich glaube, ich sage das zu oft und ich könnte mich da auch immer drüber aufregen. Aber ich glaube, das geht vielen so, die auch, ich kenne das ja auch bei asiatisch, also so vietnamesischen, thailändischen Freunden oder so, die dann sagen, ey, das Essen hier ist einfach mal europäisch. So. Ja. Also schon sehr.
Aber es ist auch lustig, meine Mutter hat so eine Gruppe von libanesischen Freundinnen in Hamburg und die gehen dann immer so zusammen in so neue libanesische Restaurants. Ich finde, in Hamburg ist es ein bisschen besser. Da gibt es einige richtige Restaurants, so, wo auch, finde ich, so. Ich finde es komischerweise in Berlin, aber da musst du mir vielleicht nochmal einen Tipp geben. Schwieriger, aber in Hamburg gibt es so einige schon so richtige Restaurants, wo man libanesisch essen kann. Aber da geht dann diese Frauengruppe hin und ist dann so, jetzt gucken wir uns hier mal das Tabbouleh genauer an. Und dann wird es immer so sehr, sehr scharf untersucht. Ja. Das finde ich immer sehr lustig, die gefürchteten libanesischen Hobby-Food-Kritikerinnen.
Ja. Nee, also wegen Hamburg, Berlin können wir uns gerne mal austauschen, da bin ich auch immer sehr happy drüber, dass wo man so essen kann und so weiter. Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertin, Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht. Bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Was ich auch gelesen habe, was ich ganz hübsch fand, dass du aber auch irgendwie sagst, du hast so nicht nur den Aberglaube und das Essen und sowas mitbekommen von deiner Mutter, sondern noch viel mehr. Also ist das vielleicht auch das, was du meinst mit nicht nur dieser Sehnsucht, sondern auch, ich meine, ich habe gelesen, du hast auch über deine Haustür eine blaue Perle aufgehängt, die dich vor Unheil schützen soll. Und dass deine Mutter früher, das kannte ich zum Beispiel gar nicht, zur Beruhigung, wenn du nicht schlafen konntest, ein Glas heißes Wasser mit ein paar Tropfen Masahar, also Orangenblütenwasser, bekommen hast. Fand ich sehr spannend, weil ich
glaube, das ist reiner Hokuspokus, aber man muss dran glauben. Ja. Also ich glaube, Orangenblütenwasser hat tatsächlich irgendwie so eine beruhigende Wirkung, so ein bisschen wie Lavendel oder sowas.
Das hat ja wirklich jede Libanesin, Libanese zu Hause.
Genau.
Das haust du echt überall rein.
Also Also ich mag das gerne. Es ist ja eigentlich dieser Café Blanc, den man im Libanon auch so nach dem Essen so zur Verdauung oft serviert bekommt. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. Ja, ich merke auch immer, es gibt so unterschiedliche Traditionen, auch so je nach Familie und so. Also ich habe tatsächlich so libanesischen Nippes. Du hattest mich ja gebeten, einen Gegenstand
zu bringen. Ja, genau, da kommen wir mal gleich drauf.
Ich habe etwas sehr Lustiges, nämlich meine libanesischen Pantoffeln dabei.
Ah.
Die sehen so aus.
Ich
fühle mich immer wie so ein Sultan in meinem Palast, wenn ich in den rumlaufe, weil die sind so mit so goldenen Fäden durchwirkt und sehen irgendwie so sehr so opulent aus, sind aber eigentlich so, die kriegst du ja irgendwie, weiß ich nicht, die kosten ja nichts, das sind eigentlich so jetzt auch nicht so Top-Qualität, aber ich liebe die, weil die sehen einfach aus wie so sehr, sehr opulente Latschen und ich habe die als Kind schon getragen. Das war immer sowas, was uns mein Großvater mitgebracht hat, wenn er zu Besuch kam. Dann hat meine Mutter auch überall so Bilderrahmen aus dem Libanon, die auch aus Stoff sind und so ganz weich wie so Kissen und die haben auch so diese Dekoration und da ist immer so eine blaue Perle dran und dann steckst du das Foto rein und das heißt, die Person, die auf dem Foto ist, die ist dann so beschützt von der blauen Perle. Die blaue Perle ist die gibt es ja auch in der türkischen
Kultur. Ich kenne das nur mit diesem Auge.
Ja, das kenne ich auch, aber was wir immer haben, das ist wirklich so eine Perle, wie so ein Tropfen, wie so eine tropfenförmige Perle. Und meine Mutter hat die mal über die Haustür gehängt, damit das Haus gesichert ist. Oder ins Auto hat sie mal mit der Sicherheitsnadel irgendwie so in die Autodecke so eine Perle gehängt. Und ja, ich habe das auch gemacht, weil es ist irgendwie ganz interessant. Ich habe da neulich, also tatsächlich letzte Woche drüber nachgedacht, weil wir hatten leider ein trauriges Erlebnis. Der Vater meiner Mutter ist letzte Woche gestorben. Und also er war alt, er war schon hochbetagt, aber es kam trotzdem überraschend. Und es war, meine Schwester und ich hatten jetzt nicht so eine enge Beziehung zu ihm. Er war auch kein einfacher Mensch. Wir haben ihn auch nicht so viel gesehen, weil er ja im Libanon gelebt hat. Aber wir haben uns auch dann darüber unterhalten. Und ich habe so festgestellt, dass dieser libanesische Teil von mir ist sowas sehr Fragiles irgendwie auch. Es ist so ein, weil, dass ich deutsch bin, ist offensichtlich. Und ich bin in Deutschland geboren. Wie gesagt, ich sehe deutsch aus. Ich habe blonde Haare. Ich habe nur ein Überbleibsel der libanesischen Nase. aber ich habe eben das Gefühl, dass dieses Libanesische in mir, das ist sowas sehr Fragiles, was ich so sehr schützen muss und was ich irgendwie sehr pflegen und hegen muss. Und dann ist mein Großvater gestorben und ich war plötzlich so krass, so eigentlich der einzige Libanese, der voll Libanese bei uns ist irgendwie weg. Und natürlich ist er nicht der Grund, dass ich irgendwie diese Nähe zum Libanon habe. Meine Großmutter ist in den Libanon gegangen. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Onkel, meiner Tante und die bringen mir das ja auch immer wieder nah. Und ich habe dadurch ja auch diese Verbindung. Aber ich habe dann schon gemerkt, so, also das ist ja auch so, wenn ein Elternteil oder ein Großelternteil stirbt, dass man eben immer merkt, so irgendwas von einem selbst geht ja auch verloren. Und ich glaube deshalb auch, weil ich immer das Gefühl habe, es ist sowas, was ich schützen und pflegen und so, ja, diesen libanesischen Teil, dass ich den so schützen muss. Ich glaube, deshalb mache ich auch diese ganzen Sachen. Ich laufe in diesen Pantoffeln rum, ich habe diese Perle über meiner Tür hängen. Ich koche auch wahnsinnig gern für meine Freunde libanesisch. Und ich versuche es auch irgendwie so in mein Leben einzubauen, damit es immer da ist. Und das Lustige ist, ich kenne auch andere Libanesinnen in meinem Alter und wir haben uns schon öfter darüber unterhalten, dass wir eigentlich immer so diesen Plan hatten, mit einem Libanesen dann zusammenzukommen, so damit unsere Kinder, also auch so halb oder fünf Libanesen, damit wir das irgendwie so weiterleben. Das fand ich irgendwie so völliger Wahnsinn, sowas zu sagen. Und natürlich, also ich freue mich auch sehr, dass mein Freund den Libanon auch so liebt und sich da auch sofort so zu Hause gefühlt hat. Aber ich glaube, es gibt schon diese, weil wir auch irgendwie diese Sehnsucht unserer Eltern vererbt bekommen haben. Oder wir haben das immer mitbekommen. Und ich sehe das auch bei meiner Mutter immer. Meine Mutter, das ist ja auch etwas, was ich in meiner Geschichte im Libanon, in meiner Libanon-Geschichte im Zeitmagazin beschrieben habe. Das erste Mal, dass ich meine Mutter habe weinen sehen, war, als wir aus dem Libanon abgereist sind. Ich war 10 Jahre alt, meine Mutter sitzt neben mir und fängt an zu weinen im Flugzeug. Und ich war so mit 10, man checkt das nicht und man ist auch irgendwie so ein bisschen ratlos, wenn die Mutter plötzlich weint. Und es war sowas, ich glaube, sie konnte es in dem Moment selber gar nicht genau sagen, was das war. Aber es ist, und man reist ja auch nicht für immer ab, aber es ist wieder dieses Gefühl von, ich gehe weg von dem, was mich zu der gemacht hat, die ich bin. Und das muss ich wieder zurücklassen. Und eben auch beim Libanon, finde ich, weiß man nie, wie es aussieht, wenn man wiederkommt. Das ist halt
auch wann, ne? Also ich meine, es kann ja dann doch irgendwas dazwischen kommen.
Genau.
Ob es jetzt Corona ist oder irgendeine Krise oder so, wobei Libanon ja jetzt, wenn man so will, krisenfester ist, also jetzt, wenn man jetzt Krieg als Krise bezeichnet, natürlich die Wirtschaftskrise, die hindert uns ja jetzt als Europäerin jetzt eher weniger. Also ich habe mich auch im Juni, als ich jetzt da war, habe ich mich irgendwie so wie so eine reiche Pascha gefühlt oder so. Ja, weil du ja auch vorhin hast du das ja auch erwähnt oder ich glaube sogar in einem Artikel, wo du irgendwie Geld gefunden hattest, libanesische Lira, und dann gedacht hast, das war vor dieser Wirtschaftskrise, war das, konntest du damit das und jenes kaufen, und jetzt mittlerweile sind das irgendwie 30 Cent oder so, ja, und du kannst damit eigentlich nichts mehr kaufen. Ja. Und im Juni, als ich da war und ich dann davor schon meiner einen Cousine gesagt habe, du, ich bringe jetzt so und so viel Geld mit und Dollar und weiß ich was und kannst du mir das dann umtauschen? Und dann kommt die da an mit so einem Batzen Scheine. Also das kannte ich wirklich nur aus dem Iran, als ich da mal war und dann wirklich so eine 100 Millionen Scheine habe oder so.
Und fühlt sich wie bei Monopoly, ne? Man hat so diesen
so, ich bin richtig Geldbündel reich jetzt. Ne? Nee, doch nicht, ja, aber so ungefähr. Aber da bin ich wirklich fast mit einer Tüte rumgelaufen, ja, weil du das gar nicht mehr in dein Portemonnaie bekommst. Also und das ist schon einerseits also erschreckend, weil man ja auch weiß, dass also wir als Europäerinnen oder auch andere Libanesinnen, die aus von woanders kommen, ich sag mal, das ist ja dann das kleinste Problem, das umzutauschen, und kannst dann easy peasy life machen, ja, in der Zeit, weil du hast ja die Kohle, du kannst es ja umtauschen. Ja. Und aber ich habe mich so schlecht gefühlt, weil gleichzeitig habe ich ja gesehen, wie es meiner Familie geht, die ja eben nicht Fresh Money haben.
Genau, und die dürfen ja nur so begrenzte Beträge abheben.
Genau, und wenn überhaupt, ne?
Und ich finde es auch so krass, wenn man sich ja auch so die alten Leute anschaut, die nicht mehr arbeiten. Ich glaube, wenn du arbeitest, also ein Einkommen hast, dann darfst du ein bisschen mehr abheben, glaube ich.
Das weiß ich jetzt gerade nicht.
Irgendwie sowas, das hatte mir meine Tante auch erzählt, hat ihre Eltern, die irgendwie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, die haben einfach, deren Geld ist einfach futsch.
Ja, so. Ja.
Und die sind alt, und natürlich, diese hatten auch immer ein komfortables Leben. Mhm. Die hatten irgendwie einen Gärtner und eine Köchin, so wie das ja irgendwie schon muss nicht mal stinkreich im Libanon sein, um sowas zu haben. Das war ja irgendwie schon so
das haben sie schon,
Teil der Tradition. Ja, ja. Das sind jetzt irgendwie über 90-Jährige, die einfach kein Geld mehr haben.
Ja, ja.
Und ich meine, das ist wirklich dramatisch. Und ich kenne dieses, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte dieses Gefühl auch, ich kam da an und dachte so, das ist ja, also es kostet ja nichts mehr für uns. Und für die ist es wirklich so eine schwierige Situation.
Ja, das ist schon irgendwie ein furchtbares Gefühl. Andererseits denke ich dann auch, also dachte ich dann auch gleichzeitig, okay, jetzt haue ich hier einfach richtig auf die Kacke. Weil wenn ich Geld irgendwie, blöd gesagt, hingebe, spende, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, dann hier, und ich war dann auch gefühlt irgendwie jeden Tag bei meiner Cousine essen, also meine Cousine hat ein Restaurant, Kette, bei meinem Onkel im Fischrestaurant, was weiß ich, so und so weiter. Also, und da dachte ich so, okay, das ist ein gut angelegtes Geld. Aber eine andere Cousine zum Beispiel, die ist Kunstlehrerin und die hat einen Doktor und alles so, ja. Und die verdient $2 pro Stunde, weil die an einer staatlichen Uni lehrt und nicht an einer Privatuni, was ja dann nochmal einen Unterschied macht, denen geht's ja besser.
Mhm.
Und die hat 2 Kinder und sie wüsste gar nicht, wie sie klarkommen würde ohne ihren Mann, der seitdem die Kinder schon da sind, in Dubai arbeitet.
Ja.
Und das ist so, ich dachte, krass. Und ich habe den Mann zum Beispiel seitdem nicht mehr gesehen. Mhm. Ja? Also der ist vielleicht mal alle paar Wochen irgendwie oder alle paar Monate mal da. Und so geht es echt einigen. Also in meiner Familie ist das jedenfalls so. Zum Beispiel der besagte Cousin, der damals bei der Explosion fast umgekommen ist, der musste dann, weil er hatte ja dann keinen Job mehr, ne? Weil der Hafen ist kaputt und alles ist da irgendwie immer noch nicht aufgebaut. Der ist jetzt in, ich weiß nicht, ob er immer noch da ist, aber in Togo mit seiner ganzen Familie, in Afrika. Wow. Das ist auch, also auch so, Afrika zieht auch sehr viele von dort an tatsächlich. Also es sind einige aus meiner Familie hin und auch wieder zurück und so. Aber das war mir auch nicht so bewusst, dass da ganz viele auch Businesses anfangen und so. Also eine Cousine hat da ein Restaurant aufgemacht und so. Also fand ich auch irgendwie spannend. Auch so, ne?
Ja. Ich dachte eher dann wirklich so in den anderen, also so in den Golfstaaten oder so.
Auch, ne? Auch. Aber
wo man ja auch andersrum wirklich sagen muss, also für Leute, die noch nie im Nahen Osten waren, Beirut und Dubai, glaube ich, also ich war noch nie in Dubai, aber was man so hört von Dubai.
Ich will auch nie hin.
Oder irgendwie Abu Dhabi oder so, das ist wirklich eine völlig andere Welt.
Ja,
also
total.
Meine Mutter kennt auch beides und sagt auch so, also das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Nee. Der Libanon ist, also Beirut ist ja so eine pittoreske Stadt auch, die ja auch so dieses Chaos.
Ist schön.
Ja.
Also, und nicht so neu, ne?
Nee, genau. Also es gibt auch neue, es gibt diese Glastürme gibt es ja auch in Beirut, aber also nicht in keinster Weise vergleichbar. Also ich weiß nicht, wie man das macht, aus Beirut nach Dubai zu ziehen.
Ja.
Ohne echten Kulturschock zu erleben. Also man muss es, glaube ich, mögen. Ich kenne auch eine im Libanon, die sagte zu mir, ihr Bruder ist jetzt auch nach Katar gezogen. Mhm. Der mag das Chaos nicht. Sie sagt, sie könnte das nicht. Und sie kann eigentlich nur
im Chaos leben. Und das ist auch so lustig, sagt auch meine Tante immer, sie sagt so, wir sind wie wir Libanesen, wir sind wie Zauberpilze, wir wachsen irgendwie so auf Dreck. Und das, da gedeihen wir irgendwie sehr. Ist auch so witzig. Meine Tante hat auch so eine sehr lustige und irgendwie auch so sehr makabre Art, darüber zu sprechen.
Aber das haben viele. Ich höre das
natürlich,
ja immer. Das ist dieser libanesische Krisenhumor.
Ja, so wie auch so ein Bewältigungsmechanismus. Ja, ja, ja. Aber meine Tante sagte auch irgendwann mal so zu mir so, ja, weißt du, ich habe ein Stockholm-Syndrom mit Bayreuth. Ich habe hier so viel durchgemacht, ich kann hier nicht mehr weg. Es hat mich in seinen Fängen. Es ist irgendwie schrecklich, sowas zu hören. Aber gleichzeitig, also ich glaube, das ist ja auch sowas, was man sich immer wieder fragt, warum bleiben eigentlich, also es gehen ja ganz, ganz, ganz viele.
Ja, klar.
Aber es gibt ja auch Leute, die gehen könnten und die bleiben. Und das finde ich auch irgendwie faszinierend. Also zum Beispiel meine Familie, mein Onkel ist ja wie meine Mutter halb Deutsche, der hat auch einen deutschen Pass. Der ist halt Gastronom, der kann jetzt nicht einfach seine Restaurants zurücklassen, der lässt da ja auch irgendwie Leute zurück. Aber die könnten gehen. Die haben auch sogar eine Wohnung vor vielen Jahren mal in Berlin gekauft. Also die haben so ein bisschen, auch hatten irgendwann mal schlau angefangen, ein bisschen Geld aus dem Land rauszuschaffen. Aber die sagen, so schlimm es ist wir sind hier, wir haben hier den Krieg durchgemacht. Wir haben, also ich verstehe, was sie meint irgendwie mit diesem Stockholm-Syndrom. Sie hat so eine Nähe auch zu dem Land, weil sie da auch so viel irgendwie Schmerz erlitten hat. Und es schweißt einen ja auch zusammen. Und ich glaube auch dieses diese unglaubliche Wärme, die wir ja auch erleben, wenn wir hinfahren. Ich glaube, die kommt ja auch davon, du kannst dich halt auf den Staat nicht verlassen. Und deshalb bildest du halt diese engen sozialen Netze mit deinen Nachbarn und mit deinen Freunden und mit den Eltern deiner Freunde. Und wenn ich in dem Haus meiner, also im Apartmenthaus, wo die ihr Apartment haben, bin, meine Familie, dann treffe ich ja dann gleich am ersten Tag alle Nachbarn. So, ich kenne meine Nachbarn hier in Berlin so bisschen,
ja,
aber
das ist schon
also
was
wirklich
anderes.
So, man leiht sich mal so einen Schraubenzieher, aber da ist es halt so, wenn irgendwas passiert, dann musst du auch deine Nachbarn kennen, ne? Dann können die mal kurz auf deine Kinder aufpassen, weil du irgendwie nicht nach Hause kommst, weil die ganze Stadt blockiert ist oder sowas. Ja, es gibt eine ganz andere Notwendigkeit für diese eigenen sozialen Netze und deshalb werden die auch so stark gepflegt. Und das finde ich auch dann immer wiederum so, auch wenn das aus so einer Not herauskommt, finde ich das so berührend und so schön. Also dass irgendwie diese Krisen, die Leute auch so zusammengeschweißt hat. Ne?
Das war ja auch nach der Explosion so extrem.
Total,
also
ja.
Ich meine, ich fand das schon faszinierend, dass so am nächsten Tag fingen einfach die Leute alle an. Ich habe das ja auch nur im Fernsehen oder über Videos gesehen, Social Media und so, oder über Freunde und so, fingen die da einfach an, alle zusammen die Glasscherben zusammenzukehren und sich zu helfen. Und ich arbeite auch mit ein paar Organisationen zusammen mittlerweile, also jetzt seitdem, und was die da alle so machen. Und das finde ich genau, also diese Resilienz und gleichzeitig auch dieses, wir wollen was machen, wir wollen was aus diesem Land neu machen. Ich meine, das gab es ja auch 2019 mit dieser ganzen Revolution, wenn man sie so nennen möchte, Thauda, wo die jungen Leute auf die Straße gingen. Und da ist trotzdem noch viel Motivation irgendwie da und Hoffnung. Also das finde ich eben das Spannende, auch heute noch, also jetzt, auch selbst in diesem Jahr war das so, als ich da war. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging jetzt, du warst im letzten Jahr da, aber was ich auch gleichzeitig irgendwie beruhigend fand, war, als ich jetzt im Juni da war, dass ich sozusagen hingekommen bin zu meiner Familie und irgendwie gefühlt war alles wie immer. Und vor allen Dingen, und es war aber auch alles eben komplett anders. Eben Beispiel diese Geldgeschichte und die Nachexplosion, wobei das natürlich meine Familie jetzt so, wenn dann nur mein Cousin betroffen hat und grundsätzlich jetzt weniger sonst in meiner Familie, Gott sei Dank. Aber die haben zum Beispiel, also ich weiß, dass eine Cousine und ich glaube auch die andere, die das Restaurant hatte, die sind dann wirklich da jeden Tag hin und her gefahren und haben irgendwie Leuten Essen gebracht. Und zum Beispiel eine Cousine, wo ich meinte, die hat eine Restaurantkette, die hat 2 Wochen nach der Explosion genau in Marmachel, in diesem Gebiet,
so stark getroffen war,
genau, was eigentlich komplett zerstört war, hat die ein Restaurant aufgemacht. Ja, also das war einfach geplant und sie hat es einfach durchgezogen und es lief super. Das klingt jetzt blöd, so kommerzielle Sache und so, aber ich meine, ist ja jeder, der weiß, wie sowas läuft, du bereitest das ja vor und es muss dann auch irgendwie funktionieren und laufen, weil das natürlich ein riesen Verlustgeschäft ist und so. Aber die Leute hatten ja teilweise keine Küchen mehr und waren obdachlos und die waren dann einfach froh, dass da jemand war, der Essen macht und der ihnen einfach eine warme Mahlzeit
und
bringt.
Und es tröstet ja auch. Also man sagt immer dieses, man tanzt auf dem Pulverfass in Beirut. Aber ja, natürlich, du gehst auch raus und und willst unter Leuten sein, wenn du weißt, es ist alles sehr wackelig, es ist alles instabil. Und also will man dann zu Hause sitzen und unter der Decke und irgendwie sich fürchten? Ich glaube, der Reflex ist eher zu sagen, man geht raus und ist unter Menschen und feiert irgendwie, dass man noch da ist. Also meine Tante erzählt das auch immer sehr eindrücklich. Sie war 2006 schwanger während dieses, also hochschwanger. Sie hatte mehr oder weniger ihren Geburtstermin mitten in diesem einmonatigen Krieg mit Israel. Und wie gesagt, mein Onkel, also ihr Mann ist auch Gastronom, und die saßen dann, sie erzählt das immer so, sie hatte natürlich furchtbare Angst, ihr erstes Kind, so sie meinte immer so, sie wusste nicht, der Flughafen war zu, sie wusste nicht, ob sie Windeln kriegt und sowas. Und klar, du hast natürlich auch, du weißt ja eh nicht, was auf dich zukommt, und dann bist du auch noch in so einer unsicheren Situation. Aber sie meinte, gleichzeitig hat sie schöne Erinnerungen daran, weil sie saßen dann abends mit den ausländischen Journalisten in der Bar von meinem Onkel und haben irgendwie so zusammengesessen bei Kerzenschein und so. Und so sagt sie auch, erinnert sie sich auch an ihre Kindheit. Ihre Kindheit war irgendwie total unsicher und irgendwie von Bombeneinschlägen und so geprägt. Aber sie erinnert sich auch an schöne Momente. Sie sagt, sie hatten kein Wasser, und dann hat ihre Mutter ihre Haare bei Kerzenschein in einem Eimer gewaschen. So, das klingt irgendwie krass. Und gleichzeitig merkt man auch an diesen Geschichten, es hat die Leute wirklich zusammengeschweißt. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, also ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, irgendwie sowas zu romantisieren oder so. Natürlich ist das keine Situation, in der irgendjemand leben will. Aber das sagen mir auch manchmal Leute im Libanon, wir gucken auch nicht runter auf eure Probleme, die ihr so im Westen habt. So, oh, meine Amazon-Lieferung kam nicht pünktlich. Aber wenn man irgendwie in diesem Krisenmodus ist, dann lernt man auch wirklich, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und sich halt nicht über jeden Kleinkram aufzuregen. Und man fühlt sich dadurch vielleicht, also wie gesagt, ich will nichts romantisieren. Das ist eine Situation, in der niemand leben sollte und die niemanden durchmachen sollte. Aber mir haben schon einige Libanesen gesagt, sie haben dadurch auch gelernt, sich wirklich am Leben zu fühlen. Also weil du mit einer anderen Intensität lebst, auch wenn es einen furchtbaren Ursprung hat.
Wenn du in Deutschland bist und mit diesen ganzen Geschichten, wie fühlst du dich denn? Hast du dann, oder hast du dadurch mehr Demut? Hast du da auch irgendwie, ich sag mal, eben keine Probleme mehr hier, weil du eben gesehen hast, was alles passieren kann?
Naja, also ich habe das manchmal, wenn ich gerade aus dem Libanon komme, dann bin ich so hyper-aware irgendwie und bin so, ach, ich reg mich jetzt nicht mehr über den Kleinkram auf. Und dann, klar, kommt man irgendwie wieder in seinen Trott. Und dann reg ich mich auch wieder darüber auf, dass Amazon zu spät geliefert hat. Ja. Aber ja, ich finde, es ist eine interessante Frage, weil ich frage mich das oft, wie ich damit umgehen soll. Ich frage mich auch oft, wie ich mit meinen Verwandten umgehen soll. Weil man will ja auch nicht die ganze Zeit fragen, so, und wie ist es jetzt? Und wie ist es jetzt noch schlimmer geworden? Und man will die Leute ja auch nicht immer so als so Opfer sehen irgendwie. Und ich glaube, da haben sie auch keinen Bock drauf, immer darüber zu reden, wie scheiße es läuft, sondern sie wollen ja auch normal weiterleben und auch mit dir über lustige Sachen reden und nicht immer nur über das nächste Drama, was passiert ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, man fühlt sich dann auch so unsensibel, wenn man das ignoriert. Und natürlich, also als die Explosion passiert ist, ich hatte irgendwie so ein merkwürdiges, nicht Schuldgefühl, aber ich hatte so ein Gefühl von, ich glaube, es hatten ganz viele, die in Deutschland waren und die eine Verbindung zum Libanon haben, man wollte hin.
Ja.
Das hast du ja auch mal gesagt.
Ja, ja.
Man wollte hin und irgendwie vor Ort sein, was irgendwie ja auch keinen Sinn macht, weil die Leute wollen alle raus.
Und was bringt dahin. Das jetzt, ne, wenn ich da komme?
Genau,
so ungefähr,
genau. Aber ich glaube, das ist halt so ein Reflex von, natürlich willst du deinen Leuten nah sein, wenn sowas passiert. Und ich habe das dann irgendwie in Energie umgewandelt und habe angefangen, also ich fotografiere auch so ein bisschen für mich, aber ich habe angefangen, so Fotoprints zu verkaufen von meinen Fotos. Und das Geld zu spenden. Und es war eine krasse Aktion, weil ich glaube, alle waren halt so sensibilisiert, haben es in den Nachrichten gesehen und haben mir irgendwie diese Bilder aus den Händen gerissen, obwohl ich jetzt keine professionelle Fotografin bin. Aber es war für mich so, es war auch eine sehr aufwendige Aktion, aber ich war so, ich muss jetzt irgendwas machen. Was kann ich machen? Ich kann Geld einsammeln. So, das mache ich jetzt.
Ja, aber spannend.
Aber auch eben aus dem Gefühl von, ich kann meine Familie, auch so, ich meine, am Ende, ich habe das Geld nicht meiner Familie gespendet, sondern ich habe es an eine Organisation gespendet, aber ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie, das schuldigt denen irgendwie, weil die sitzen da in diesem Chaos und uns geht's so gut. Wir sind hier, wir leben hier wie die Maden im Speck irgendwie. Es ist so krass, man merkt gar nicht, wie gut es einem geht in Deutschland. Es ist so irre, wie einfach so einfache Dinge, dass die im Leben funktionieren, dass das Wasser sauber ist, dass der Strom nicht alle 2 Minuten ausfällt, dass man einfach in Sicherheit lebt. Es ist so unglaublich und das muss ich mich jeden Tag dran erinnern. Also, das ist irgendwie auch in dem Sinne toll, dass man diese Verbindung hat, weil es erinnert einen daran.
Genau, das wollte ich gerade sagen, dass das, glaube ich, also mittlerweile würde ich das wirklich sagen, auch ein Plus ist in dem Sinne, also jetzt so für Menschen wie wir, weil wir eben Also deswegen bin ich da schon auch dankbar, auch wenn man natürlich sagen kann, oh Gott, warum kriege ich jetzt so auch schlechte Erfahrungen mit oder schlechte Seiten? Aber genau, das macht ja was mit dir. Und ich finde, ich glaube, wir wären wahrscheinlich nicht dieselben Menschen, wenn wir diese Erfahrungen nicht hätten, würde ich jetzt mal behaupten. Und also, weil genau aus diesen Erfahrungen, die man ja auch noch woanders machen kann und so, ich meine, wenn man jetzt gerade auch auf die Ukraine schaut und solche Geschichten, man versteht gewisse Sachen auch vielleicht besser, warum jetzt Menschen zum Beispiel aus Ländern flüchten, vielleicht auch warum sie teilweise, wenn die dann hier sind, auch eben auch keine Probleme haben, weil sie wissen, weil sie einfach schon schlimme Sachen durchgemacht haben und dann einfach nur froh sind, dass sie hier sind und einfach auf die Straße gehen können und nicht nach oben gucken müssen. Ja. Und also das ist jetzt nicht im Libanon so, weil das Land grundsätzlich, jetzt mal unabhängig davon, dass 2006 dieser Konflikt war, aber eigentlich ist es ja, also in meinem Leben war das der einzige Konflikt, den ich mitbekommen habe, oder der einzige Krieg, wenn man so will. Und sonst war das immer alles sehr friedlich und sehr entspannt. Und ich sag mal so, wenn irgendwo Konflikte waren, so zwischen irgendwelchen Gruppierungen oder sich, also was es ja überall gibt eigentlich, dann ist man da halt nicht hingefahren, dann war man halt woanders. Ja. Aber sonst war es, das sage ich ja auch mal, das betone ich auch immer, weil ich das immer so lustig finde, wenn Leute dann der Meinung sind, es ist ja so grundsätzlich gefährlich da. Ja, weil natürlich die gesamte Region schwierig ist. Wegen Syrien auch und Irak und Iran jetzt sowieso auch. Aber ich weiß nicht, ich finde dann immer lustig, wenn die Leute dann aber, weiß ich nicht, nach Kolumbien fliegen.
Ja.
Und dann, da kannst du mitten auf der Straße erschossen werden. So. Und das passiert dir im Libanon aber einfach mal nicht.
Was ich auch lustig finde, sagt meine Tante auch mal, sie sagt, also im Libanon kannst du deine Handtasche einfach im Restaurant rumliegen lassen und sonst wohin gehen. So.
Ja, und die rennen auch sonst dir hinterher.
Ja, genau, du hast deine Handtasche vergessen. Genau. Also ich habe auch als Frau eigentlich selten Angst, im Libanon alleine abends rumzulaufen oder irgendwie mit dem Taxi irgendwo rumzufahren so. Also ich fühle mich da ziemlich sicher. Ich hatte auch schon solche Momente, wo man, ich war 2013 da, irgendwie sind an einem Donnerstag in Tripoli rumgelaufen, haben Baklava gegessen und dann irgendwie am nächsten Tag sind da zwei Bomben detoniert vor dieser Moschee, an der wir noch vorbeispaziert sind. Und man denkt dann so, okay, krass. Und mein Vater war in Deutschland und hat uns angerufen, was, ihr müsst jetzt nach Hause kommen und so. Und natürlich, ich glaube, das hast du auch mal erzählt, man liegt so am Strand, man ist so, ich komme jetzt nicht nach Hause, ich sonne mich gerade.
Was meint ihr, Krieg?
Ah ja, stimmt, da vorne sind so Kriegsschiffe,
das ist eine Rauchwolke.
Sehen aber weit weg aus, Also, ich will nur noch dazu sagen, ich habe natürlich überhaupt keine irgendeine Art von Kriegserfahrung oder Fluchterfahrung oder irgendwas. Meine Mutter hat das, aber auch für meine Mutter ist es natürlich vergleichsweise gut gelaufen, weil ihre Mutter Verwandte in Deutschland hatte, zu denen sie konnte. Diese Möglichkeiten haben ja auch wirklich nicht alle Leute. Was ich nur jetzt auch gemerkt habe, weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit der Ukraine, was mir immer einfällt, ist, wenn Leute sagen so, was sollen diese ganzen Flüchtlinge hier oder auch jetzt nicht nur Ukraine, sondern auch so Wirtschaftsflüchtlinge und so. Ich sage immer so, die Leute gehen nicht aus Spaß.
Freiwillig, ja.
Die Leute gehen nicht, weil sie sagen, ach, jetzt lass uns doch mal nach Deutschland gehen, da ist doch bestimmt auch ganz schön. Du gehst nicht einfach aus deiner Heimat weg. Das ist so... Ich glaube, das kann man einfach nicht nachvollziehen, wenn man, ich habe es einfach an meiner Mutter gesehen, meine Mutter hat es, glaube ich, wirklich fürs Leben gezeichnet, ihre Heimat zu verlassen. So gut es ihr in Deutschland geht und so gut ihr Leben hier ist, man verlässt seine Heimat nicht einfach so, weil man Bock drauf hat.
Ja.
Und das finde ich schon, das muss man immer bedenken, wenn man sagt, wollen wir jetzt wirklich diese ganzen Leute aufnehmen? Was müssen die hier eigentlich? Müssen die wirklich alle hierher kommen? So, wenn du kommst, dann hast du einen Grund. Dann hast du wirklich eine Gefahr, der du ausgesetzt bist, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen gerade in Anbetracht der aktuellen Diskussion um Pässe und Einbürgerungen und so weiter. Klar kann man sich da streiten, wer jetzt, was man alles dafür machen muss und so weiter. Das sind ja so Themen. Aber ja, das stimmt, was du meinst. Vielleicht jetzt zum Abschluss, weil wir jetzt auch vielleicht mal wieder was Schönes, über was Schönes reden, ist ja bei mir immer Essen vor allen Dingen.
Ja.
Weil ich das, glaube ich, vorhin vergessen hatte zu fragen. Was ist denn eigentlich dein liebstes Gericht, libanesisches Gericht?
Ich liebe Kibbeh. Das ist ja diese, also eigentlich sind ja Kibbeh diese Fleisch. Ist ja
in verschiedensten Formen quasi.
Also so wie so Fleischbällchen, die sehen aus wie so ein Rugby und dann ja nochmal mit so einer anderen Hackfleischfüllung so versehen sind. Meine Mutter macht das nicht, diese Bällchen zu machen, ist sehr aufwendig.
Also, ich habe das auch, hast du das auch schon mal gemacht?
Ich hab's.
Hast du es mal versucht?
Ich finde, es sieht sehr kompliziert aus.
Na, es geht schon, also wenn du, also ich habe es mit meiner Tante gemacht, aber du, also klar, wenn das alles vorbereitet ist, also es macht schon Spaß, du musst es halt echt in Mengen machen, damit du einfach, danach hast du einfach keinen Bock mehr.
Ja.
Und dann einfrieren, dann geht's.
Genau.
Aber ansonsten so für 5 Stück.
Ja, also für Leute, die nicht wissen, was Gimbal ist, es ist halt, man hüllt die sozusagen, man macht, das ist quasi so ein hohles Fleischbällchen, das ja dann nochmal gefüllt ist. Und also das immer zu beobachten, ich habe das schon öfter beobachtet, natürlich, wie es gemacht wird, dachte immer so, also meine Mutter macht das als so ein Kuchen sozusagen.
Genau, das ist einfacher, ja.
Flache Form, dazu macht man dann so einen Gurkenjoghurt. Ja. Das liebe ich. Ich liebe Laban Immo, das ist ja so, auch so Lammfleisch, glaube ich, in so einer Art Joghurt.
Das kenne ich gar nicht so. Das, also ich sag mir was, aber das gab's bei uns, Lammfleisch gab's bei uns nicht so.
Ja, und dazu macht man ja diesen Reis mit diesen Nudeln.
Ja, das ist so Standard.
Also so ein Mix aus Reis und
Vermicelli oder wie die heißen, Nudeln angebraten.
Das war auch eine der ersten Sachen, die meine Mutter mir beigebracht hat, wie man diesen Reis herstellt. Ja, also ich liebe diese ganzen diese Hausmannskost. Wir machen auch mal großes libanesisches Barbecue im Sommer mit Shish Tahuk und sowas. Also wir machen schon so die Classics. Das liebe ich.
Ja, gibt's bei euch auch immer Pommes?
Ja, Pommes. Nee, wir essen immer das libanesische Brot.
Ach so, echt? Bei euch gab's echt, also ich kenne das ja eigentlich bei jeder libanesischen Familie, es gibt immer selbstgemachte Pommes.
Ach so, nee, das,
bei euch
das hat bei uns nicht traditionell.
Ach, ist ja lustig.
Dann braucht man eine Fritteuse, oder?
Nee, das machen die im Topf, so, heißes Öl.
Nee, aber siehst du, jede Familie hat so ihre Tradition.
Ja, klar. Aber ich kenne mit Pommes ist wirklich da, also ich kenne sogar auch aus Nordafrika Leute, die auch sagen, Pommes gehört immer dazu.
Deshalb ist auch für dich der Pommes-Geruch, Libanon-Geruch.
Genau, wahrscheinlich vielleicht, okay. Dann, aber gut, dann weiß ich, es gibt es auch nicht. Ist ja nicht schlimm, nee, alles
ja,
gut.
Ja, und ich liebe natürlich die libanesischen Desserts. Also ich liebe Mahmoul, das ist dann eigentlich an Ostern vor allem, diese gefüllten Grießkuchen. Ich glaube, es ist aus Grieß.
Mahmoul weiß ich jetzt nicht, aber so mit Dattel.
Genau, da ist immer so eine Dattelfüllung oder Pistazienfüllung und mit so ein bisschen Rosenwasser und so. Das liebe ich.
Aber es ist lustig, ich glaube, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil du natürlich auch in Beirut sozusagen hauptsächlich, wenn man so will, groß geworden bist oder gelebt hast und auch da meines Erachtens auch die Religion ja auch noch ein bisschen mehr zusammengeschmolzen sind, weil Mahmoul zum Beispiel, das ist ja schon so ein sehr, hat auch einen sehr religiösen Charakter, also gerade im muslimischen Bereich, im Islam wird das ja auch viel zu an Ramadan gegessen und so, diese gefüllten Kekse zum Maid und so, also zur Feier und so. Und das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also ich kenne es natürlich, ich weiß natürlich, was das ist und so oder wo es das gibt. Aber in meiner Familie und auch in dem ganzen Gebiet, sage ich jetzt mal, so um Jbel, Batroun, da war das nicht so üblich, weil eben das komplett christlich ist.
Klar.
Und da gab es andere Dinge. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber ja, also deswegen finde ich das total spannend, dass das bei euch so ein bisschen vermischt ist. Auch diese Geschichte mit der blauen Perle.
Ja.
Weil ich glaube, dass, ich meine, dieses Auge ist ja auch was, kommt ja auch aus dem muslimischen oder weiß ich gar nicht mehr, wo dieses mit der Perle, ich weiß nicht, ob das auch damit
irgendwie verbunden ist. Ja, also wir kaufen diesen Krempel immer in so einem Artisanat heißt das. Das ist eigentlich, eigentlich glaube ich, so ein Souvenirladen, weil ich meine, so viele Touristen gibt es da nicht, deshalb.
Aber hast du echt das Gefühl, es gibt, also das fand ich lustig.
Es gibt schon Touristen, aber es ist jetzt ja nicht irgendwie, oder was meinst du jetzt?
Ja, genau, weil du auch das mit Baalbek so gesagt hast. Also wenn ich da war und auch so grundsätzlich, also jetzt mittlerweile, wenn ich mit Leuten rede, ja, Libanon, ich kenne ja den und den, der war schon da und ja, ich wollte nächstes Jahr hin und so. Also,
das verändert sich schon. Ja, du hast recht. Also, es gibt natürlich schon Leute, die da hinfahren, aber ich meine, wenn du jetzt in Baalbek bist, also ich fahre nicht so oft im Hochsommer.
Ja, das ist auch gut so.
Weil es mir da irgendwie zu voll ist. Ja. Und meine Verwandten sagen auch immer, nein, komm nicht im Sommer, das haben wir eh schon, da haben wir noch mehr Stromausfall, weil dann einfach noch 50 Millionen Libanesen aus aller Welt anreisen.
So. Dann ist es voll,
Dann ist es mir so ein bisschen zu voll. Ich fahre eigentlich immer gerne so im Oktober. Ja. September, Oktober finde ich immer schön.
Und Frühjahr finde ich auch schön.
Früher, genau, wenn es irgendwie auch so blüht, so in den Bergen und so. Naja, nee, vielleicht liegt es auch daran. Aber wir kaufen halt diesen Kram immer. Meine Mutter hat so witzige Sachen. Sie hat auch so dekorierte Taschen, die so mit Sand gefüllt werden. Und die hast du so als Türstopper.
Aha.
Und es ist so witzig, weil meine Eltern, also mein Vater hat eher so einen minimalistischen so Bauhausstil und ich glaube meine Mutter auch, aber dann hat sie dann plötzlich ploppt so das so auf oder es gibt so komische Taschen, die auch so bestickt sind, wo du so Klopapierrollen drin lagerst.
Ja, das kenne ich auch.
Die hängen dann da irgendwie im Bad.
Vielleicht noch selbst gehäkelt oder so von meiner Tante. Ja,
genau.
Furchtbar.
Also ich habe das bisher nicht so einer Religion zugeordnet. Ich habe das einfach, ich decke mich
da. Nee, das glaube ich ist universell. Das ist aber
auch super Geschenke. Ich kaufe auch immer so kleine Kulturbeutel und sowas. Kaufe ich alles in diesem Laden. Und so Seifen und so. Und ja, da habe ich diese Pantoffeln her, da holen wir uns die blauen Nachschub.
Nee, also alles würde ich jetzt auch nicht genau. Das, ich kaufe zum Beispiel immer total gerne in der Kaufhalle. Also ich liebe ja grundsätzlich, also jetzt gar nicht nur Libanon, sondern ich liebe ja, wenn ich in fremde Länder reise, gehe ich immer zuerst in die Kaufhalle, also Supermarkt.
Super.
Und mach ich auch weil gern. Ich das einfach so spannend finde, was es da gibt und was bei uns nicht gibt und was die Menschen dort essen und kaufen, einkaufen. Da gibt's ja echt manchmal so richtig crazy Shit. Und ich kaufe immer Souvenirs dort.
Ja.
Gerade so Gewürze am liebsten.
Ja, klar. Mhm.
Und verschenkt die dann auch tatsächlich. Ja. Und das mache ich immer total gerne. Aber es ist lustig. Ja, da kommt wahrscheinlich bei deiner Mutter so ein bisschen immer dieses, irgendwo muss was Libanesisches noch rumliegen.
Yeah,
vielleicht
genau.
So dieser, weil der libanesische, ich sag mal, wie sagt man, in Architekturstil jetzt auch nicht gerade so der, also zumindest vielleicht für uns beide, also ich finde es immer völlig überladen und opulent.
Ja, natürlich.
Meistens, es kommt drauf an,
ich find's auch
Geld
überladen.
Du hast.
Aber. Ich finde immer witzig, wenn man so ein bisschen mixt. Also zum Beispiel meine Eltern haben auch so ein, kennst du diese Teetische?
Ja, klar.
Auf diesen Holzgestellen, wo es auseinanderklappt und da drauf ist dann so eine kupferne, wie so ein kupfernes Tablett. Und sowas haben die aber dann, daneben hast du dann irgendwie, so ein modernes Sofa oder so. Ich finde den Mix irgendwie so ganz lustig. Genau, wie
toll.
Du sagst, man guckt dann in so eine Ecke und da liegt dann plötzlich so ein libanesisches Ding rum oder so.
Na, ich habe mir dieses Jahr, als ich da war, war ich endlich mal in diesem einen Laden in Beirut, in Hamra.
Ja.
Das wirst du ja auch kennen, das ist in West-Beirut, in so einem Laden, wo es so alte Filmposter gibt.
Ah ja, oh, da ist ja
also Kopien,
das,
aber auch Originale. Ja. Und weil ich wollte meinem Vater unbedingt eins mitbringen aus seinem Jahrgang, also der ist 60er, also 1960 geboren und ich wollte ihm da eins mitbringen und mir natürlich auch eins und die hängen natürlich jetzt, sie sind riesig groß, aber die sehen einfach toll aus und
da musst du mir nochmal die Adresse sagen,
wenn ich dann,
das nächste Mal hinfahre, dann
super.
Muss ich da mal vorbeigehen.
Ja.
Ja, Hamra ist ja super für sowas.
Ja, klar.
Auch irgendwie hat er auch diese tollen kleinen lustigen
auch so antike so Flohmarktläden oder so. Also da gibt es im Libanon oder in Beirut speziell, da kann man echt, jedes Viertel ist da auch so sehr einzigartig.
Ja.
Also das ist schon auch spannend. Das ist so ein bisschen wie mit Berlin. Mir hat mal jemand gesagt, der mal in Beirut war und nichts mit dem Libanon zu tun hat, dass Beirut so ein bisschen, also auch heute noch, sich so ein bisschen anfühlt wie Ost-Berlin damals. Also das kennst du jetzt so nicht und ich ja im Grunde auch nicht. Ich kenne das ja auch nur aus Erzählungen, aber eben diese Mentalität von es geht noch alles und irgendwie alles kaputt, aber irgendwie trotzdem wird an jeder Ecke irgendwas neu gemacht und dann geht was kaputt. Naja, egal, dann bauen wir es wieder auf und dann hast du irgendwie leerstehende Häuser und dann im nächsten Viertel hast du plötzlich diese Sky, diese Glashäuser und die bis sonst wohin gehen, so Dubai-mäßig und so. Also dieser Aufbruch, diese Aufbruchstimmung.
Ja, dadurch entsteht so eine Energie, ne?
Ja,
dass du diese Reibung hast.
Genau.
Ja, weil du hattest das vorhin noch mal gesagt, dass ja irgendwie alle noch diese Hoffnung haben, was zu machen. Das hat auch diese Psychiaterin zu mir gesagt, die ich interviewt habe. Sie meinte, es ist irgendwie interessant, so scheint so, als wollte jede Generation es nochmal ausprobieren. Jede Generation ist so, komm, wir versuchen es nochmal. Und das ist sowas, was immer weitergegeben wird, dieses so. Irgendwie, sie sagte auch, es ist Trial and Error. Also es ist so, es wird ja dann auch oft wieder enttäuscht. Aber ich glaube auch deshalb, also ich glaube, der Libanon hat auch immer noch dieses Gemeinschaftsgefühl, auch wenn viele Leute gegangen sind. Sehr, sehr viele Leute haben diese Verbundenheit zu dem Land und haben auch diesen Glauben daran, dass du doch noch irgendwie zu den glorreichen Zeiten zurückkehren kannst oder was Neues erschaffen kannst. Das finde ich auch immer sehr, sehr berührend. Irgendwie. Das
naja, zumindest politisch gesehen, ich sag mal, seit der letzten Wahl in diesem Jahr hat sich ja ein bisschen was verändert. Da ist ja ein bisschen was anders. Also sind schon auch einige der alten Leute sozusagen rausgekickt worden und neue Leute rein, die so ein bisschen aus anderen Gruppierungen, das funktioniert ja nicht ganz so wie bei uns in Deutschland mit Parteien und so, das ist jetzt aber zu kompliziert in Kürze zu erzählen. Ich bin da jetzt auch nicht so extrem konfirm immer, aber deswegen ist da natürlich auch dann wieder so ein bisschen mehr Hoffnung und ich glaube, das braucht alles ein bisschen mehr Zeit noch im Libanon, aber mal sehen. Also ich bin auch sehr gespannt und ich finde das auch immer, ich vergleiche das auch sehr oft wahrscheinlich mit dem Iran, weil ich da auch viele Freunde habe, die, also zum Beispiel, ich glaube, der Libanon funktioniert deswegen und ist auch immer noch so da und motiviert, wenn man so will, weil eben die vielen Leute aus dem Ausland immer wieder reinkommen, Fresh Money bringen, sage ich jetzt mal. Und das so ein bisschen wie so ein Teufelskreis, keine Ahnung, ist, funktioniert und dadurch dieses Land am Leben erhält. Mhm. Weil ich sehe das zum Beispiel dann im Vergleich zum Iran, der natürlich grundsätzlich jetzt mal unabhängig, was jetzt alles gerade aktuell passiert, ja trotzdem ein von der Infrastruktur und so besser funktionierendes Land gewesen ist. Ich war ja mal da. Also das kann man natürlich nicht vergleichen. Da funktioniert ja alles und so weiter. Die haben eine U-Bahn und dies und also in Teheran zum Beispiel und auch so grundsätzlich Infrastruktur. Aber da kommen eben die Leute nicht mehr zurück, oftmals, weil sie politisch verfolgt werden. Und das finde ich irgendwie, das ist mir mal so in den letzten Wochen, Monaten mal so in den Kopf gekommen und fand das irgendwie spannend, diese Unterschiede dann teilweise, was es dann auch bringt für ein Land. Ja, es ist nicht gut, dass die Leute auswandern, gerade die jungen Leute, aber sie kommen irgendwie alle, haben eben diese Sehnsucht und kommen zurück.
Und können zurückkommen.
Und können zurückkommen. Ja. Ja. Und ich glaube, das hält dieses Land eben so am Leben und auch vielleicht auch diese Hoffnung.
Ja.
Also vielleicht zum, weil ich jetzt, habe ich so viel geredet noch am Ende, aber ich würde gerne mit dir noch 100.000 Jahre weiterreden, das kennst du auch sicherlich und irgendwie fühlt es sich auch gut an und so. Aber wann, weißt du schon, wann du das nächste Mal hinfährst?
Ich würde gerne im Frühling hinfahren. Mhm. Ich habe jetzt leider, im Libanon wird man irgendwie anscheinend sehr schnell beerdigt. Also mein Großvater ist wirklich an einem Dienstag gestorben und dann war am Freitag beerdigt und so schnell konnten wir da jetzt gar nicht hinfahren. Ich würde da auch deshalb natürlich gern irgendwie nochmal, wir wollen auch irgendwie eine Art von Gedenkfeier machen. Ich wollte jetzt nicht so was Trauriges am Ende sagen, aber generell möchte ich natürlich auch, ich versuche wirklich alle 2 Jahre hinzufahren mindestens und ich würde es gern mal wieder im Frühling erleben. Das finde ich immer sehr.
Oder wir gehen mal zusammen Ski.
Ja, genau.
Also wir fahren früher Skifahren und dann ans Meer.
Genau. So, irgendwann muss man das mal machen.
Ja, auf jeden Fall.
Man prahlt immer damit, aber irgendwann muss man es mal machen.
Auf jeden Fall. Finde ich gut. Treffen wir uns dort.
Haben wir einen Deal.
Genau.
Sehr gut.
Vielen Dank, Claire, dass du da warst.
Vielen Dank dir, Aline. Es ist für mich immer ein schöner Anlass, den ich bekomme, über den Libanon zu reden, 2 Stunden.
Sehr gut.